Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch Kevin Scheuren, meine Wenigkeit und mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und unser Experte von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, der Chefredakteur, er ist da, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Ja, jetzt bin ich völlig aus den Socken, weil wenn Ole auf Hawaiianisch sich jetzt allerdings in der Show vorstellt, was soll da nicht noch toppen? Also ja, Servus. Servus, liebe Österreicher und liebe Deutsche.
Ja, es ist Sommerpause, aber nicht für uns. Nein, wir sind für euch da, euer Podcast rund um die Formel 1, wie es sich gehört. Wir haben es angekündigt. Heute das große Sommerinterview und Ole, wir haben einen ganz besonderen Gast für die Hörer in der Leitung gleich.
Ja, es wird nicht nur quasi österreichisch und deutsch, sondern es wird auch schweizerisch. So viel kann ich verraten und das kann dann eigentlich nur einer sein.
Peter Sauber.
Richtig.
Nein, er ist es nicht. Christian, wer ist
Roger
es?
Roger Federer.
Christian, wer ist es denn? Erzähl's den Leuten.
Es ist natürlich Marc Surer, der ehemalige Sky-Kommentator und auch ehemalige Formel-1-Fahrer, an dem wir eine ganze Menge Fragen haben, mit denen wir den Podcast über die Sommerpause ein bisschen füllen werden. Weil ich glaube, dem einen oder anderen, das habe ich auch bei uns schon aus den User-Feedbacks entnommen, der ein oder andere Formel-1-Fan läuft jetzt Gefahr, nicht zu wissen, was er mit seiner Zeit anstellen soll. Und ich glaube, dass wir jetzt dann im Gespräch mit Marc jede Menge Themen haben, die wirklich spannend zu beackern sind.
Ja, und spannend zu beackern ist auch immer das Feedback der Leute, ne Ole? Also bevor wir gleich zum Interview kommen, wir haben ja auch wieder auf die letzte Ausgabe, die Rückblende auf den Ungarn Grand Prix, einiges an Feedback bekommen. Also dieser Podcast scheint auf jeden Fall emotional einzuheizen.
Ja, das ist komplett richtig. Also da ist einiges los, auch bei uns in der Gruppe. Da muss ich auch nochmal sagen, da vielleicht mal so ein bisschen im Ton, im geschriebenen Ton mäßigen, weil es wird doch teilweise sehr hitzig, wenn es um Hamilton geht. Und das kann man, glaube ich, auch alles ein bisschen sachlicher diskutieren oder auch gar nicht, weil es meistens sowieso so ein bisschen redundant ist. Und das geht auch häufig gegen uns, auch was Hamilton angeht. Dazu kann ich nur sagen, wir sind, glaube ich, weder Fan von Sebastian Vettel noch von Lewis Hamilton, sondern da komplett objektiv und neutral. Und sagen einfach unsere Meinung. Also hier wird niemand vorteilig behandelt, weder Mercedes noch noch Ferrari noch Sauber, sag ich mal. Also das ist alles ganz neutral. Also da vielleicht so ein bisschen mehr Etikette.
Ja, wir haben noch eine iTunes-Rezension reinbekommen, 5 Sterne, da bedanken wir uns. Aloha Formel 1, hast du das geschrieben, Ole?
Nein. Das war ich nicht, aber natürlich freue ich mich darüber, wenn jemand gleich auch meine neue Catchphrase quasi übernimmt. Also Aloha zurück.
Du kannst es auch gar nicht gewesen sein, denn dieser User heißt Vettel, besser als Hamilton.
Ja, okay, dann kann ich das wirklich nicht.
Starting Grid gehört nun mittlerweile seit circa einem Jahr zu meinem Standardrahmenprogramm bei jedem Grand Prix. Sehr informativ, mit der richtigen Länge und einem guten Maß an Witz. Außer, dass ihr mit Ole leider keinen richtigen Hardcore-Fan dabei habt, gibt es nichts auszusetzen.
Ja. So ist das halt, ne? Also ich kann da nicht immer Hardcore-Fan sein.
Macht das aber ist, nichts.
Also,
das macht ganz und gar nichts. Ich finde auch diese Diskussion in Hardcore-Fan, vielleicht müssen wir das nochmal an einer anderen Stelle führen. Auf jeden Fall freuen wir uns jetzt auf das Sommerinterview mit Marc Surer. Ich kann euch sagen, ihr könnt euch auf fast eine Stunde, sogar mehr als eine Stunde mit Marc Surer freuen, mit kleinen Pausen zwischendurch. Also nicht wundern, wenn zwischendurch einfach mal ein Cut gemacht wird und der Werbespot reinkommt. Das habe ich versucht, so bestmöglich zu cutten, wie es geht. Wünschen euch sehr viel Spaß mit Marc Surer hier im Sommerinterview bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Das große Starting Grid Sommerinterview hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau und der Experte von motorsporttotal.com, Formel1.de und de.motorsport.com. Der Chefredakteur Christian Nimmervoll ist natürlich auch da. Und unser Gast, ja, er ist, wie soll man so sagen, der Klassenlehrer dieser drei Portale, denn er vergibt die Expertennoten bei der Notenvergabe dieser drei Portale. Und wir freuen uns sehr, dass er da ist, ehemaliger Experte von Sky, auch Marc Surer ist da. Hallo Marc.
Hallo.
Wir müssen direkt in die Vollen starten, denn diese Saison gibt uns super viele Themen. Vielleicht erstmal generell, wie gefällt dir die erste Saisonhälfte?
Ist fantastisch. Also wer hätte das gedacht, dass jetzt Mercedes endlich einen ebenbürtigen Gegner hat? Mein letztes Jahr sah es ja auch so aus, aber da ging es ja hauptsächlich nur um die Reifen, weil letztes Jahr hat Ferrari einfach kam mit den Reifen besser zurecht, hat die Reifen besser geschont. Aber diesmal hat man wirklich das Gefühl, dass Ferrari absolut technisch, auch motorenmäßig auf dem gleichen Niveau fährt. Und deswegen können wir uns auch auf die zweite Saisonhälfte freuen.
Absolut richtig, absolut richtig. Wir wollen aber einfach mal ganz hinten starten bei einem Team, was in arge Probleme gekommen ist, sportlich und vielleicht auch bald finanziell, Williams. Vieles dreht sich natürlich immer um Frank Williams, aber auch seine Tochter Claire ist ja involviert in das Team. Würdest du sagen, Marc, dass Claire Williams die falsche Teamchefin für Williams ist, um da ja den Bock umzustoßen?
Also ich halte Claire für eine sehr intelligente Frau. Und auch mit sehr viel Erfahrung, weil sie ja aufgewachsen ist im Motorsport. Aber es scheint schon, dass sie da, sagen wir, zu lange zugesehen hat. Vor allem was die Technikmannschaft angeht, denen muss man halt ab und zu auf die Füße treten, weil jeder Techniker schaut für seinen Bereich, aber offensichtlich haben sie im Gesamten Fehler übersehen. Und irgendwann hätte sie die halt, ja, denen auf die Füße treten müssen.
Ist das so ein bisschen auch das, was Sauber im Nachhinein so stark gemacht hat jetzt diese Saison, dass man sich dazu entschlossen hat, Monisha Kaltenborn ja zu entlassen und Frederic Vasseur einzustellen, der das Team auch ein bisschen neu aufgestellt hat, unabhängig davon, dass Ferrari durch Alfa Romeo da auch ein bisschen was reinbuttert?
Ja, also es sind natürlich zwei Dinge. Erstens mal hat die Kaltenborn ja mit viel weniger Geld arbeiten müssen. Da floss das ja noch nicht so. Der Vasseur hat jetzt ein ganz anderes Budget. Zudem haben sie jetzt den ganzen Hinterteil von Ferrari. Auch das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Und so gesehen sind es neue Voraussetzungen, inklusive natürlich auch den diesjährigen Motor. Letztes Jahr fuhren sie ja mit dem alten Motor. Also man kann das nicht vergleichen. Das war damals einfach dem Geld geschuldet. Sauber hat praktisch von der Hand in den Mund gelebt und immer die Rechnung im letzten Moment noch bezahlt, sodass sie nicht das Force India-Problem hatten. Aber grundsätzlich konnten sie halt keine Sprünge mehr machen. Und jetzt seit diesem Jahr Alfa Romeo als Sponsor und natürlich mit Ferrari im Hintergrund als Unterstützer läuft das jetzt ganz anders.
Christian?
Ja, ich würde gerne eine Frage an den Marc stellen. Und zwar, Marc, Paddy Lowe ist ja bei Williams technisch in der Verantwortung. Also Claire Williams ja organisatorisch als Teamchefin. Paddy Lowe eigentlich technisch verantwortlich. Jetzt auch schon so, dass man seinen Einfluss ein bisschen spüren würde. Paddy Lowe war davor bei Mercedes sehr erfolgreich. Hat sich da aber auch, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt, wenn man so möchte, von dem Team, das Ross Brawn eigentlich aufgebaut hat damals, und war davor bei McLaren, wo die letzten Jahre auch nicht super erfolgreich waren. Mich würde mal deine Meinung von Paddy Lowe interessieren.
Also ich halte Paddy Lowe für einen sehr fähigen Mann. Wir dürfen nicht vergessen, er war ja auch nicht zuletzt der Wunsch von Lewis Hamilton, dass der zu Mercedes kommt, weil er mit ihm die ganzen Erfolge gehabt hat. Und als er zu Mercedes kam, hatten die ja immer noch das Problem, dass die Reifen überhitzt haben. Immer die Hinterreifen haben überhitzt. Und die hatten viele Rennen verloren, weil sie das Problem nicht in den Griff bekamen. Als Paddy Lowe kam, war zwei Monate später, war das Problem weg. Also ich glaube schon, dass der sehr fähig ist und sehr gut im Detail arbeitet. Aber ich glaube, er wurde einfach überrascht, wie schlecht die technische Mannschaft, also vor allem die Aerodynamikmannschaft war bei Williams. Für mich ist es trotzdem eine Enttäuschung, dass er nicht früher reagiert hat. Er ist ja nicht erst seit gestern da und hätte das eigentlich früher merken müssen.
Wie bewertest du die Leistung der Williams-Fahrer? Ich meine, Lance Stroll war schon letztes Jahr an Bord, hat ja sein Talent, was er ja ohne Zweifel irgendwie hat, sonst wäre er ja auch nicht Ferrari Junior gewesen, unter Beweis gestellt. Sergej Sirotkin, dem ja immer nachgesagt wird, nichts anderes als ein Paydriver zu sein. Wie bewertest du die Leistung der beiden innerhalb dieser Saison?
Also fangen wir mit Sirotkin an. Also ich kenne den ja schon länger, der war ja auch mal bei Sauber im Gespräch und da habe ich ihn kennengelernt und habe ihn auch immer beobachtet. Ich halte ihn eigentlich für talentiert. Es ist für mich eine große Enttäuschung, dass er den Stroll nicht schlägt. Also das habe ich nicht verstanden, weil ich glaube, der Stroll ist, sagen wir, mittelmäßig talentiert. Okay. Und natürlich hat er wenig Erfahrung, aber letztes Jahr hat er ein paar Mal gezeigt, dass er so schnell fahren kann wie Massa. Wobei man sicherlich das nicht überbewerten darf, weil Massa natürlich eigentlich schon zurückgetreten war. Also von dem her hätte Sirotkin diesen Stroll eigentlich schlagen müssen. Dass er jetzt nicht mal das schafft, spricht nicht für ihn. Und das Stroll, das nicht der Leader sein kann in einem Team, ist auch klar. So ein junger Fahrer, der nicht, wie gesagt, ein Supertalent ist, der kann das nicht. Und es wäre schön zu sehen, wenn halt da ein erfahrener Mann drin sitzen würde.
Kommen wir mal zu Lawrence Stroll, dem Vater von Lance Stroll, dem ja nachgesagt wird, Interesse an Force India zu haben. Diese ganze Force India-Geschichte mit der Insolvenz und dem, was jetzt als Rattenschwanz hinterherkommt, wird uns, glaube ich, noch wochenlang beschäftigen, bis es dann bekannt ist, was da passiert. Nun ist ja auch bekannt geworden, dass sich Teams wie Renault, Williams und McLaren dagegen sträuben, Force India bei einem Eigentümerwechsel die TV-Gelder und die Startgelder zusichern zu können, die Unterschriften. Michael Schmidt von Automotorsport hat das als Angriff auf den Sport bezeichnet. Erstmal, was glaubst du, wer wird am Ende Force India übernehmen und wie findest du die Rolle, die da diese drei, in Anführungsstrichen, Traditionsteams einnehmen?
Also grundsätzlich ist natürlich so, jeder schaut für sich selbst. Wenn Force India kein Geld bekommt, dann gibt es mehr für die anderen. Und alle ums Überleben kämpfen da hinten, schaut halt jeder für sich. Also irgendwie verständlich, aber natürlich auch nicht im Sinne des Sportes, das ist ganz klar. Das andere ist, das Geld wird ja nur dann nicht ausbezahlt oder muss dann von den anderen einstimmig genehmigt werden, wenn der Name ändert. Also wer immer das Team kauft, kann natürlich mit dem gleichen Namen weiterfahren und er hat das Geld und kann dann vielleicht mit Schritt für Schritt anfangen, den Namen zu verändern. Also ich sehe das nicht als heißestes Problem von der ganzen Geschichte. Das Problem ist wahrscheinlich, wie gesagt, dieser Rattenschwanz, der dahinter hängt, weil immer bei Insolvenz, ich wundere mich eigentlich, dass es nicht schon früher gekommen ist, weil der Malia war ja auch in der Anfangsphase nicht einer, der gerne Rechnungen bezahlt hat. Wenn wir uns daran erinnern, irgendwann am Nürburgring ist mal das Motorhome gestanden und die haben da war ein Insolvenzverwalter da und hat
Gerichtsvollzieher, oder? Ja. War nicht die Gerichtsvollzieher da?
Gerichtsvollzieher, genau, jetzt haben wir es. Ein Gerichtsvollzieher stand da und bis dann der Malia bezahlt hat. Also, dass da noch vieles dranhängt, von dem wir nichts wissen, ist klar. Also, wer immer das Team kauft, muss da höllisch aufpassen.
Dann das nächste Traditionsteam, was natürlich immer wieder für Schlagzeilen sorgt, ist McLaren. Wir machen uns viele Gedanken hier, vor allem über Stoffel van Dorn. Ja, der hat ja in der GP2 damals gezeigt, dass er schnell fahren kann, dass er gut fahren kann, dass er auch Konkurrenten schlagen kann. Nun hat es mit Fernando Alonso überhaupt nicht hingehauen, vor allem nicht in den Qualifyings. Da steht es ja 11-0 für Fernando Alonso. Und wir fragen uns die ganze Zeit, ist Van Dorn einfach schlechter geworden oder ist Alonso besser geworden mit dem McLaren? Was ist deine Ansicht?
Ich glaube, dass Van Dorn ans Ende seines Talents gekommen ist. Der konnte eigentlich relativ schnell ein Auto bewegen, hat sich jetzt aber in der ganzen Zeit nicht gesteigert. Und das ist schon ein bisschen enttäuschend. Und natürlich kommt dazu, der Alonso ist einer, der mit einem schlechten Auto den Unterschied macht. Wir erinnern uns, als er mit Massa zusammenfuhr bei Ferrari, da war der Massa oft schneller in der Qualifikation. Aber wenn das Auto nicht gut war, dann war der Alonso Zweiter trotzdem und der Massa war Siebter. Das heißt, wenn das Auto schlechter ist, dann kommt das Talent vom Alonso zum Tragen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt sehen.
Christian? Ole?
Ja, mich würde da noch was interessieren, Marc. Du hast gerade gesagt, Van Dorn ist mit seinem Talent so ein bisschen ans Ende geraten. Kann das sein, dass was ganz Ähnliches mit Leclerc passiert ist am Anfang dieser Saison, aber dass dann bei Leclerc ein Schalter gefallen ist, der bei Van Dorn bis jetzt eben noch nicht gefallen ist, aber dass es grundsätzlich eine ähnliche Situation ist? Verstehe ich dich da richtig?
Ja, ich glaube, man muss aufpassen. Leclerc ist neu in die Formel 1 gekommen, hat vorher einen Testfahrten gemacht und bei Testfahrten, da wird er ja da hast du immer wieder die Möglichkeit, wieder zu probieren und irgendwann schaffst du dann diese Superrunde, die dann alle beeindruckt. Das hat man ja auch jetzt bei den Tests wieder in Ungarn gesehen, bei den jungen Piloten. Ja, wenn sie genügend Anläufe haben, irgendwann kommt dann die Runde zusammen. Wenn du aber jetzt heutzutage in der Formel 1 schnell sein willst, dann musst du alles auf den Punkt bringen und du hast eigentlich nur einen Schuss. Und genau daran ist der Leclerc am Anfang gescheitert, weil einfach hat die Reifen nicht richtig auf die Temperaturen gebracht und oder dann waren die Bremsen zu kalt oder bis er dann wirklich alles zusammen hatte und er ist intelligent, hat er sehr schnell gelernt und dann auch umgesetzt. Das spricht eben für sein Talent, das eben noch nicht zu Ende ist, sondern dass er da noch ausbauen kann. Und das sehe ich bei Van Dorn eben nicht. Der Van Dorn fährt so schnell und das ist es.
Ja, da darf ich gleich, Kevin, ich übernehme mal kurz das Kommando deiner Show, eine Frage zu McLaren hinterher schießen. Und zwar, McLaren hat ja gerade den Teamchef oder den Rennleiter eigentlich gewechselt, nämlich Eric Boullier raus und Gilles de Ferran rein. De Ferran hat schon mal kurz Formel 1 gemacht. Wie bewertest du diese Personalie?
Also ich habe Boullier als sehr fähigen Mann kennengelernt und für mich macht das nicht viel Sinn. Das ist eher so ein bisschen die amerikanische Connection, oder? Die da gespielt hat.
Zac Brown.
Also von dem her, viel Unterschied wird das nicht machen.
Ole, hast du eine Frage an dieser Stelle?
An dieser Stelle nicht, nein.
Okay, gut. Danke.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Dann gehen wir einfach mal ein bisschen weiter nach oben und machen mal mit Force India weiter, denn die haben ja auch 2 fähige Fahrer, Esteban Ocon und Checo Perez. Checo Perez, der ja auch Teil dieses ganzen Konvoluts war, die diese Insolvenz mit angeleiert haben. Das war ein Duell, was letztes Jahr noch viele von den Hockern gerissen hat. In diesem Jahr, gut, bedingt dadurch, dass nicht viel Entwicklungsgeld da ist, muss Force India da ein bisschen zurückstecken. Trotzdem zeigen sie immer mal wieder, dass sie durchaus in der Lage sind, auch höher zu punkten. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ocon wird ja mit Renault in Verbindung gebracht und auch Checo Perez war ja ein Fahrer, der immer, ich glaube, das denkt ja auch, für Höheres bestimmt war. Da kommen wir nachher noch zu Romain Grosjean, der das ja auch so sieht. Wie siehst du denn erstmal so auch die mittelfristige Zukunft dieser beiden Fahrer, je nachdem, wie es mit Force India da weitergeht?
Ja, ich glaube, bei Perez ist der Zug schon abgefahren. Wir wissen alle, dass das ein guter ist, aber er ist natürlich auch jetzt Als er mit Hülkenberg fuhr, hat man gesehen, dass auch der Hülkenberg genauso schnell ist. Jetzt kommt der Ocon, der ist auch so schnell. Das heißt, er ist kein Überflieger. Ist ein guter Fahrer, den man jederzeit verpflichten müsste, aber nicht so, dass man jetzt sagt, das ist der kommende Weltmeister. Und was bei ihm speziell ist, er ist ein Lucky Driver. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, aufs Podest zu fahren, dann macht er das. Das gelingt ihm dann irgendwie, dann ist er plötzlich da. Das gibt einfach solche Lucky Driver und es gibt solche, die es nie schaffen. Wenn wir jetzt den Hülkenberg jetzt gerade vorhin als Vergleich genommen haben, das ist genau der Unterschied zu ihm. Eigentlich ist der Hülkenberg schnell genug, um auch schon, hätte schon ein paar Mal auf dem Podest stehen können und hat es noch nie geschafft, aber der Perez schafft das. Also ein glücklicher Fahrer oder ein Fahrer mit Glück ist wichtig im Team zu haben, aber eben Weltmeister, warum sollte der Weltmeister werden?
Marc, wenn du sagst, da stelle ich eine Zwischenfrage. Kevin, ja. Lucky Driver, ist das auch eine Qualität oder ist es einfach wirklich nur Glück?
Ich weiß auch nicht. Ich hab diesen Spruch eigentlich von Bernie Ecclestone. Irgendwann, als ich für ihn fuhr, für Brabham, habe ich mit ihm Abend gegessen und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und dann hat er zu mir gesagt, also wenn wir so ein bisschen durchgegangen, welche Fahrer jetzt gut oder super sind. Und dann hat er gesagt, wenn ich den schnellsten Fahrer des Feldes haben kann und the luckiest guy, I take the luckiest guy und nicht den schnellsten. Hm. Und das war schon speziell und hat dann ein paar Beispiele aufgezählt. Und jetzt, mir ist das jetzt praktisch bei Perez dann wieder aufgefallen oder bei Hülkenberg, dass es genau diesen Unterschied gibt und komischerweise verfolgt das diese Fahrer durch die ganze Karriere.
Ist Ocon für dich Weltmeistermaterial?
Der ist noch ausbaufähig, wobei ich habe eigentlich gedacht, dass er dieses Jahr den Perez im Griff haben wird. Aber der Perez ist nämlich auch ein zäher Bursche, ne? Das hat der Hülkenberg schon gemerkt. Der gibt nicht auf und der beißt immer. Und das ist halt schon eine Fähigkeit, wo du als junger Fahrer nicht jedes Mal hinkriegst. Ja, weißt du, dass nicht jedes Mal alles perfekt läuft, während der Perez das immer irgendwie schaukelt.
Wir haben ein Team übersprungen, Toro Rosso. Es passiert hier öfter in der Sendung tatsächlich. Pierre Gasly und Brandon Hartley sind da die beiden Fahrer. Pierre Gasly hat jetzt in Ungarn gezeigt, dass er auch bereit ist oder dass er die Möglichkeit hat, wenn es denn mal läuft, auch dieser zähe Fahrer zu sein, an dem man schwer vorbeikommt. Toro Rosso mit Honda, nächstes Jahr dann Red Bull mit Honda. Der Honda-Motor scheint zumindest schnell zu sein. Da muss man jetzt natürlich fragen, ob bei Toro Rosso die Aerodynamik stimmt. Der Testlauf für Honda insgesamt ist der aber recht positiv, oder?
Absolut. Und nachdem man jetzt sieht, was McLaren jetzt macht in diesem Jahr, muss man sagen, die wären genau da, auch mit dem Honda-Motor. Also das war kein Schritt vorwärts, mit den Renault-Motor zu nehmen. Also von dem her, der Motor war gar nicht so schlecht. Man hat ihn einfach immer schlecht gemacht, indem man mit zu viel Flügel gefahren ist, auf der Geraden die langsamsten war und dann in den engen Sektoren dann die schnellsten und dann gesagt, wir haben das beste Chassis. Das kann aber jeder, wenn er genügend Flügel draufpackt. Ja. Und genau das haben die gemacht. Das heißt, diese Ingenieure haben praktisch sich selbst betrogen. Und deswegen der Honda-Motor, ja, wenn der noch standfester wird, das ist, glaube ich, im Moment noch der wunde Punkt. Wobei, wenn man sieht, wie oft ein Renault-Motor hochgeht, dann muss man sagen, so viel Unterschied ist auch da nicht. Ich glaube, der Wechsel wird Red Bull nicht wehtun.
Bist du überrascht, wie Kevin Magnussen bei Haas Romain Grosjean im Griff hat?
Ich bin beim Grosjean, habe ich auch das Gefühl, der steht an. Es kommt nichts mehr. Der Grosjean war schnell, der war schneller als Kimi meist, als die da bei Lotus zusammenfuhren in der Qualifikation. Im Rennen war dann der Kimi immer der Bessere. Und irgendwie glaube ich nicht, dass seither sich Grosjean weiterentwickelt hat.
Ja, es ist ja sowas, was man ihm auch nachsagt, dass er jetzt wieder teilweise in alte Muster fällt auch, ne? Also in die ganz Anfangsmuster, nicht so extrem natürlich, also ist bei weitem nicht in Anführungsstrichen das Crash-Kit, was er am Anfang war, aber man merkt, dass er zum ersten Mal seit langem ja diesen Druck verspürt, weil ja auch nicht klar ist, sitzt er nächstes Jahr überhaupt noch im Cockpit bei Haas?
Genau, also beim Grosjean hat man ja das festgestellt damals, als die ganzen Crash hatte und dann auch mal gesperrt wurde, dass er so eine Art unter Stress praktisch eine Verengung seines Blickes hat. Das heißt, er sieht dann nur noch geradeaus und sieht nicht mehr links und rechts. Das ist so typisch eigentlich für Leute, die im Stress dann einfach die Übersicht verlieren. Genau das passiert ihm und offensichtlich ist es dieses Jahr auch wieder ein paar Mal passiert. Und dann kommen aber wieder super Ergebnisse. Das heißt, er kann sie offensichtlich manchmal kontrollieren und manchmal kommt dieses Handicap wieder zurück bei ihm. Also, wie gesagt, für mich entwickelt er sich einfach nicht weiter.
Kommen wir zu Renault, kommen wir zu Nico Hülkenberg. Auch da muss man immer wieder mal überlegen, wo steht Nico Hülkenberg eigentlich? Jetzt hat er mit Carlos Sainz einen Konkurrenten, wo man tatsächlich vor der Saison gedacht hätte, der Sainz, der macht ihm richtig Druck. Nun kommt der Carlos Sainz nicht so richtig in Fahrt bei Renault. Glück für Hülkenberg, wo du ja gerade gesagt hast, Perez ist ein Lucky Driver. Ist Hülkenberg dann ein Unlucky Driver?
Gut, jetzt in diesem Jahr kann man das ja nicht direkt sagen, ja. Aber es gab im letzten Jahr gab schon Rennen, wo er hätte besser aussehen können. Grundsätzlich wissen wir, dass der Hülkenberg richtig schnell ist. Auch wenn man berücksichtigt, dass er ja mit seiner Größe auch ein kleines Handicap mit sich führt, dass er immer wieder von anderen Piloten dann als praktisch das große Handicap verkauft werden. Er lebt mit diesem Handicap und trotzdem schlägt er seine Teamkollegen eigentlich immer. Und das spricht für ihn. Und der Sainz war wohl auch ein bisschen überbewertet. Ich denke, der Sainz hat ein bisschen auf Verstappen damals verloren, aber nicht viel. Und haben gesagt, ja, war so nahe an Verstappen dran, der könnte wirklich wahrscheinlich was Ähnliches vollbringen. Aber dieser kleine Unterschied ist halt dann schlussendlich der große Unterschied.
Christian?
Ja, beim Thema Nico Hülkenberg würde ich gerne einhaken, Marc. Und zwar, Nico sitzt im Renault, wo er sich mit Sicherheit erhofft, dass dieses Auto in den nächsten 2-3 Jahren mal den Durchbruch schafft. Aber ist das die letzte Chance in seiner Karriere auf den ganz großen Durchbruch? Weil wenn man mal realistisch ist, ist auch er droht zumindest so ein bisschen in die Kategorie Perez zu kommen, wo man sagt, er wird jetzt langsam zu alt für ein Top-Team. Also ich glaube nicht, dass Mercedes, Ferrari oder Red Bull konkret dran denken, an Nico Hülkenberg unter Vertrag zu nehmen. Nicht sagen, dass er nicht die Qualität dafür hätte, aber ist in Wahrheit Renault seine letzte große Chance auf den Breakthrough?
Ja, kann man klar mit Ja beantworten. Ich denke auch, das war auch die richtige Entscheidung, dahin zu gehen. Weil wenn du die Chance hast, von Force India weg in ein Werksteam zu gehen, musst du das machen. Erstens mal wirst du dann auch bezahlt, ja, was ja bei Force India nicht immer der Fall war oder ist. Und das Zweite ist, er kann sicherlich da eine Chance sehen, dass dieses Team irgendwann anfängt zu gewinnen und dann ist er dabei. Also er hat alles richtig gemacht. Es dauert vielleicht ein bisschen länger bei Renault, als ich erwartet habe, weil die Truppe von Enstone, die kennt man ja von früher, nur da war halt keiner mehr da. Die sind alle weg, die sind alle verschwunden in andere Teams und die müssen erst das Team wieder aufbauen. Aber ich denke schon, dass die sich steigern werden und das könnte die Chance werden, für Hülkenberg dann doch irgendwann Rennen zu gewinnen.
Hat der umgekehrt vielleicht auch ein Risiko, wenn der Renault jetzt konkurrenzfähig wird und dann irgendwann für andere Fahrer attraktiv, dass er möglicherweise dann am Ende seines 3-Jahres-Vertrags dasteht und genau kein Cockpit mehr bekommt, wenn Renault eigentlich anfangen würde zu gewinnen?
Genau, das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass er einen starken Gegner bekommt, so ein Supertalent, das ihm dann eben um die Ohren fährt, auch wenn es dann nicht viel ist, das ist dann doch so, dass natürlich sobald ein Junge kommt ins Team, der schnell ist, dass dann plötzlich alle für den arbeiten. Das sieht man jetzt zum Beispiel bei Sauber gut, ja, da kommt dieser Leclerc und einfach der reißt das ganze Team mit und der arme Ericsson muss es zusehen, ja. Und das könnte ihm natürlich auch passieren. Also er kann eigentlich nur hoffen, dass keiner kommt, der schneller ist als er.
Ole?
Ja, das könnte natürlich nächstes Jahr schon passieren.
Mit Ocon.
Mit Ocon im Team. Ja. Das könnte natürlich kritisch werden. Also es ist natürlich, könnte natürlich der Unvollendete werden. Also Top-Team glaube ich auch, dass der Zug abgefahren ist. Da sehe ich halt auch keine Tür, die aufgeht in naher Zukunft. Vor allem sehe ich dann halt, wenn eine Tür aufgeht, nicht, dass man Nico Hülkenberg da holt, sondern dann würde man eher andere Leute da holen. Von daher könnte genau das Szenario passieren, dass er dann bei Renault weggeht, wenn Renault quasi soweit ist und gewinnt. Ja. Ich bin mal auf nächstes Jahr gespannt. Das mit Ocon scheint ja durchaus sehr realistisch zu sein. Dann bin ich aber auch auf, gespannt auf Ocon, ob er das, was er ja in Ansätzen schon immer gezeigt hat, da dann zeigen kann oder ob er dann quasi so endet wie Sainz.
Könnte Ocon, Marc, dadurch, dass er auch Franzose ist, in einem französischen Team generell dann schon mal den Vorteil bekommen, weil man ja dann ja auch wunderbar direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte, was dann für Hülkenberg eventuell schon in der nächsten Saison zu einem großen Problem werden könnte? Fragezeichen.
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen. Der Hülkenberg hat jetzt bis jetzt mit jedem Teamkollegen mithalten können. Und ich würde mich wundern, wenn er nicht auch mit Ocon mithalten kann. Und das mit dem französischen Team hält sich natürlich in Grenzen. Ja, das Team ist in England.
Ja, okay.
Und da sind viele Engländer. Also die werden da wahrscheinlich nicht so nationalistisch denken.
Wahrscheinlich Renault so französisch wie Mercedes deutsch ist. Ja, auch das haben wir ja schon hier besprochen. Dann
mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dann ist es ja ganz interessant, dann haben wir ja einen riesen Gap zwischen Red Bull und Renault. Also wir kommen jetzt zu den 3 Top-Teams. Aber davor habe ich eine ganz interessante Frage an dich, die mir selber hart unter den Nägeln brennt. Muss es in der Formel 1 eine Serienstaffelung geben, weil ich finde, die Lücke zwischen den 3 Top-Teams und dem Rest ist viel, viel, viel zu groß. Ja, ich weiß, die Formel 1 war immer so, dass es eine Riesenlücke gab zwischen einzelnen Teams, aber diese Szene, ich krieg's ja nicht aus dem Kopf, der Restart in Hockenheim und innerhalb von 3 Runden oder 4 Runden, keine Ahnung, hat Verstappen 18 Sekunden Vorsprung vor Hülkenberg. Das ist einfach zu viel. Wenn wir jetzt über Reformen in der Formel 1 sprechen, könnte man theoretisch in Anführungsstrichen 2 Serien einführen, dass zumindest die Mittelfeldteams auch ein, wie sagt man neudeutsch so schön, Incentive haben, richtig gut mitzufahren und sozusagen wie eine LMP1, LMP2, was auch immer, irgendwie sowas auch in der Formel 1 zu machen, weil es ist dann doch gerade an der Spitze arg langweilig.
Ja, aber das ändert ja nichts im Sinn vom Rennen, von der Spannung im Rennen.
Ja.
Wenn einfach ein paar Teams besser sind, ob du die jetzt anders nennst oder nicht, das macht kaum einen Unterschied.
Okay.
Dass man alles gleich machen will, das ist schon ein Fehler, den andere immer gemacht haben. Also ich finde auch, die IndyCar hat durch das Gleichmachen eigentlich nichts gewonnen, sondern im Prinzip sind die Autos alle gleich, außer den Motoren. Da gibt es wenigstens 2 zur Auswahl, aber ansonsten hat das eigentlich der IndyCar-Serie nichts gebracht. Das war viel spannender, als da verschiedene Chassis fuhren. Und da muss man aufpassen in der Formel 1, dass man nicht in diese Richtung geht. Es ist halt so. Und was halt der Budget Cup ist natürlich der Weg, um die Schnellen ein bisschen einzubremsen.
Ja, bei den Schnellen kommen wir dann natürlich unweigerlich zu den 3 Top-Teams und auch zu Red Bull Racing. Max Verstappen, Daniel Ricciardo haben beide jeweils in ihren Phasen mit technischen Problemen zu kämpfen. Dann gibt es ja noch diesen Rosenkrieg zwischen Renault und Red Bull, wo es ja jetzt auch teilweise richtig ins Persönliche geht schon. Wir hatten in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass man eventuell diese Ehe schon viel früher hätte scheiden müssen, um diesen Rosenkrieg zu vermeiden. Im Nachhinein siehst du das genauso oder wie ist so deine Ansicht zu dieser Aktion der Zeit?
Ja gut, die Ehe wurde ja nur nicht geschieden mangels Alternativen, ne? sonst wäre Red Bull wahrscheinlich schon lange weg. Wenn sie damals die Mercedes-Motoren bekommen hätten, dann wären sie ja weg gewesen. Und ich denke schon, Red Bull hat da auch mindestens 50% Schuld daran, dass sie einfach, wann immer es nicht läuft, dem Motor die Schuld geben. Und wenn man dann sieht, eben wenn man dann 4 Weltmeisterschaften hintereinander gewinnt mit einem Renault-Motor, dann sollte man irgendwie das auch ein bisschen zu schätzen wissen. aber da war immer Red Bull, der gewonnen hat. Also die haben schon auch von ihrer Seite viel kaputt gemacht. Dass jetzt natürlich Renault darauf reagiert und auch mal was sagt, die eigentlich sich in der Vergangenheit sehr zurückgehalten haben, das wundert mich nicht.
Christian, kommen wir zum WM-Kampf.
Ja, genau. Marc, da würde mich mal ganz plump die Frage interessieren. Vettel, Hamilton, das ist ganz klar jetzt der Zweikampf um den Titel. Dahinter, ich meine, klar haben rechnerisch noch andere Fahrer Chancen, aber wenn man sieht, Kimi und Bottas werden schon so, ob sie das nun wollen und ob man das so nennt oder nicht, aber sie werden ein bisschen in die Nummer 2 Rollen gedrängt. Red Bull ist immer noch zu weit weg. Also in Wahrheit reden wir inzwischen von einem Duell. Wo siehst du denn die Vor- und Nachteile für Lewis Hamilton und Sebastian Vettel? Gibt's da so Dinge, die für dich herausragen?
Du meinst jetzt rein fahrerisch?
Genau.
Gut, der Lewis Hamilton hat ja eigentlich gezeigt, dass er jetzt, gerade wenn es nass ist, einen Vorteil hat, wobei das nicht zuletzt auch sein Auto ist, weil ja der Bottas da auch mitgezogen hat, dass das Auto besser funktioniert im Regen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, auch bei Regenreifen muss man die Temperatur reinkriegen und so weiter. Das haben sie ein bisschen besser im Griff als Ferrari. Und wie man gesehen hat in der Qualifikation in Ungarn, auch besser als Red Bull. Aber das sollte man nicht überbewerten, weil Vettel kann auch gut im Regen fahren, sondern es ist eher das Auto, das es nicht hingekriegt hat. So, jetzt kommen wir zum Negativen von Lewis Hamilton. Ich erinnere da an Spielberg, als er dann durch die Stallregie, beziehungsweise nicht Stallregie, wie sage ich, durch den nicht gemachten Boxenstopp durch die falsche Strategie am Funk gewettert hat und gejammert hat und diskutiert hat und vergessen hat, schnell zu fahren. Der hing dann irgendwo hinter, ich glaube, es war der Ricardo fest und hat den nicht überholt. Ich meine, wenn du mit Mercedes kein Red Bull mehr auf den langen Geraden überholen kannst, dann liegt das wahrscheinlich schon an dir. Und das ist dann die Schwäche bei ihm. Wenn etwas nicht so läuft, wie er es will, dann hinterfragt er das alles und verliert dadurch an Speed. Der Vettel ist jetzt in Hockenheim natürlich mit seinem Fehler. Zum ersten Mal eigentlich hat er da etwas weggeworfen, was er locker hätte gewinnen können. Vor allem hat er das in Hockenheim in der Kurve gemacht, wo wir alle wissen, die Hockenheim kennen. Es gibt eine Kurve, wo du nicht geradeaus fahren darfst. Das ist die Sachskurve. Da geht eben das Kies bergab bis zur Absperrung, da kommst du nie mehr raus. Und genau da hat er sich verbremst. Das ist, alle anderen Kurven hätte er es machen können, weil überall gibt es genug Platz, nur da nicht. Das hat mich schon gewundert, dass ihm so ein Fehler passiert. Mir ist es aber lieber, der Fehler ist jetzt passiert, als wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr hat alles gut angefangen, der Vettel hatte viel Glück, hat Rennen gewonnen und auch ja, dank dem Management der Reifen. Und dann in der zweiten Hälfte haben sie nichts mehr zustande gekriegt und der Vettel hat auch Fehler gemacht. Und wenn es jetzt der einzige Fehler bleibt, dann würde ich sagen, sieht alles gut aus für Vettel.
Wir haben in den letzten Ausgaben sehr viel Feedback bekommen, als es darum ging, die Arten des Lewis Hamilton zu analysieren. Ich spreche jetzt nicht vom Fahrerischen, sondern vom Ganzen drumherum. Ja, also wie er sich äußert, wenn er ein Rennen gewonnen hat oder wie er sich niederkniet am Auto, als er im Qualifying in Hockenheim ausgeschieden ist. Was sagst du denn dazu als ehemaliger Rennfahrer? Was ist deine Meinung zu den Arten des Lewis Hamilton?
Ich frage mich immer, wie viel Show dabei ist. Also ich habe in Hockenheim bei dem Niederknien gedacht, der weiß, dass er den Scheiß gemacht hat. Dass also die Hydraulik wirklich deswegen ausgefallen ist, weil er über den Randstein gefahren ist. Weil so reagiert eigentlich keiner, wenn ihn das Auto im Stich lässt. Dann kniet man nicht vor dem Auto nieder. Sondern das war eher umgekehrt, dass er sagt, ich brauche jetzt einen Moment, um das zu verdauen, dass sie mir für einen Rennfahrer das Schlimmste ist immer, wenn er selber einen Fehler macht. Wenn andere Fehler machen, dann kann man über die schimpfen. Wenn das Auto kaputt geht, dann ist das bitter. Aber ein Rennfahrer verzeiht sich nie seine eigenen Fehler. Das geht tief. Und ich denke, dass das in Hockenheim passiert ist, auch wenn das Team ihn jetzt schützt und sagt, die Hydraulik war vorher schon kaputt. Ich bezweifle das. Das war für mich die Reaktion von ihm, dass ihm das sehr tief gegangen ist.
Was ist, wenn wir uns die Pakete angucken, die beiden Teams jetzt haben? Wir haben gerade am Anfang schon ein bisschen angesprochen, dass Ferrari jetzt viele Vorteile hat, auch im Zweikampf mit Mercedes. Besserer Topspeed. Hat Ferrari mittlerweile einen besseren Motor als Mercedes und wenn ja, warum? Es wird ja auch oft hinterfragt, ob irgendwelche Tricks da wieder gemacht werden. Das ist ja auch so ein Ding der Formel 1, dass sobald mal ein anderes Team plötzlich stärker ist als das ehemalige Top-Team, dass sofort illegale Methoden angewandt worden sind. Ist Ferrari schlichtweg besser, weil Mercedes sich zu sehr auf dem ausgeruht hat, was die letzten Jahre gut funktioniert hat?
Also ich denke, es sind zwei Sachen zusammengekommen. Ferrari hat definitiv gleichgezogen. Dass Mercedes dann noch Qualitätsprobleme bekommen hat, hat die wohl ein bisschen eingebremst in ihrer Powerentfaltung. Das hat sie schon lange nicht mehr gegeben, dass sie da irgendwie den Motor nicht bringen konnten, weil er explodiert ist auf dem Prüfstand und so weiter. Das sind Dinge, die sind sie nicht gewohnt. Aber es scheint schon jetzt halt, dass man langsam ans Limit kommt. Das ganze Ölverbrennen ist limitiert worden und so weiter. Das sind alles Dinge, mit denen Mercedes die größte Erfahrung hatte und am längsten das schon gemacht hat. Und Ferrari musste die letzten Jahre immer aufholen. Die waren immer einen Schritt dahinter. Und was mich am meisten stört in der ganzen Geschichte, wenn ein Auto mal schneller ist als ein Mercedes, dann ist es illegal. Das so was Idiotisches kann nur aus Deutschland kommen, weil einfach, das ist gesteuert, diese Gerüchteküche. Ich glaube, dass beide am Limit arbeiten und damals mit dem Ölverbrennen hat man immer auf Ferrari gezeigt. Wer hat damit angefangen? Mercedes, und zwar schon lange. Ich weiß das von den Kundenteams. Ja, die damit ja leben mussten, dass sie da Öl verbrennen müssen oder können. Und deswegen, also die haben damit angefangen und Ferrari hat es dann halt gelernt und kopiert und sind jetzt auf dem gleichen Niveau. Das ist etwas, was mich, wie gesagt, stört, ist einfach, dass jetzt plötzlich der Ferrari immer angezweifelt wird, weil er jetzt auch einen guten Motor hat. Und ich denke, wenn sie da wieder irgendwelche Messungen machen, ich habe mir das genau angesehen und ich denke, dabei wird immer nicht berücksichtigt, fuhr dein Auto vorne weg, hat er plötzlich deswegen einen zusätzlichen Speed bekommen. Das wird ja nicht berücksichtigt in der Telemetrie, sondern das hat man dann einfach plötzlich, da fährt er plötzlich ein bisschen 2-3 km/h schneller. Also vieles hat ja auch mit Aerodynamik zu tun und nicht unbedingt Motorleistung.
Wir haben noch das Thema Regen, ne, Christian?
Ja, es war auffällig, Marc, in Hockenheim und auch in Ungarn, du hast es auch schon angesprochen, dass der Mercedes im Regen das bessere Auto zu sein scheint als der Ferrari. Hast du dafür eine Erklärung, warum das denn jetzt so ist?
Das Einzige, was ist, die beiden Teams, die ja am sorgfältigsten umgehen mit den Reifen, nämlich Red Bull und Ferrari, beide hatten Probleme mit den Regenreifen. Das heißt, das Auto fordert die Reifen zu wenig und wahrscheinlich kühlen sie deswegen zu viel ab im Regen. Im Trockenen ist das ja gewünscht, ja, da hat man ja einen Vorteil, wenn die Reifen nicht überhitzen. Aber im Regen braucht man natürlich diese Wärme und da du ja eigentlich nichts verstellen kannst, müssen sie mit diesem Unterschied leben. Also das ist für mich die einzige Erklärung.
Wie siehst du die Rolle von Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas? Valtteri Bottas möchte ja ungern als Wingman bezeichnet werden, obwohl in Ungarn er genau das gemacht hat, was er tun sollte, nämlich einbremsen, ja, dass kein Ferrari vorankommen kann. Kimi Räikkönen, auch ihn kann man hinterfragen, gerade als die Karambolage zwischen Bottas und Vettel war, das haben wir auch in der letzten Ausgabe gemacht, hätte er meines Erachtens, das war zumindest mein Eindruck von der Strecke, auch überholen können. Er hat es nicht gemacht, er ist weiter hinter Vettel geblieben. Punktemaximierung, klar, auch irgendwo für Ferrari. Nun ist es ja so, dass Bottas den Vertrag schon verlängert hat. Bei Kimi weiß man nicht so genau. Da gibt es ja die Überlegung, Charles Leclerc schon 2019 in den Ferrari zu setzen. Ist das deiner Meinung noch zu früh? Wohin mit Charles Leclerc? Und wie siehst du die Rolle von Valtteri Bottas bei Mercedes? Ist er jetzt wirklich angekommen als Nummer 2 und mehr kann nicht passieren?
Er ist zu langsam für die Nummer 1. Ich meine, schauen wir mal, wenn es normale Rennen sind, dann ist der Bottas einfach immer deutlich hinter Lewis Hamilton zurück. Also er er muss eigentlich damit rechnen, dass er dann irgendwann natürlich die Nummer 2 Rolle übernehmen muss. Er hat ein paar Mal die Chance gehabt dieses Jahr, hat aber dann das nicht umsetzen können. Und so gesehen würde ich sagen, ist nicht verwunderlich, dass er jetzt die Nummer 2 Rolle übernehmen muss. Also sind eigentlich die Positionen klar. Und wahrscheinlich hat er, komischerweise ist er ja gleichzeitig mit Lewis Hamilton auch der Vertrag mit Bottas verlängert worden. Ich denke, das war auch eine Bedingung, weil kein Fahrer hat gerne jemand Neues im Team, den er nicht einschätzen kann. Bottas kann der Lewis jetzt einschätzen und weiß, mit dem hat er keine Probleme.
Und Kimi?
Ich sag's nicht gerne, weil ich bin ja auch ein Fan von Kimi, aber ich glaube, seine Zeit ist einfach abgelaufen. Okay. Der ist schnell. Er ist manchmal super schnell und dann passiert ihm in der Qualifikation wieder diese kleine Fehler, dass er halt eben nicht vorne steht. Und auch im Rennen, da hat er wieder mal einen Stint drin, wo er einfach nirgendwo fährt und er hat einfach zu große Schwankungen. Man merkt, dass er immer noch das Talent hat, dass er schnell fahren kann, aber er ist nicht so konstant wie zum Beispiel ein Bottas, sondern er hat immer wieder diese kleinen Fehlerchen drin, vor allem, finde ich, wenn es drauf ankommt, wie zum Beispiel in Hockenheim, das Rennen hätte er gewinnen müssen oder zumindest vor Bottas bleiben. Und nein, er macht halt auch wieder was falsch. Das ist für mich so typisch bei ihm. Immer wenn es drauf ankommt, kommt ein kleiner Fehler rein und das ist vielleicht halt schon, sind das vielleicht doch schon die Jahre, wo er einfach nicht mehr diese Reflexe hat, die ein Junge hat.
Ist Charles Leclerc der Richtige?
Was man da muss ich kurz einhaken. Bitte. Was man da natürlich aber sagen muss, ist, dass Kimi tatsächlich der konstanteste Fahrer, jetzt mal abgesehen von Vettel und Hamilton, ich glaube sogar generell in der aktuellen Saison ist. Ich glaube, es sind jetzt 8 Podestplätze in, wie viel waren es, 11 Rennen? Ja. Also da täuscht einen der Eindruck, glaube ich, so ein bisschen. Also Kimi ist schon natürlich noch gut, aber natürlich nicht so gut, wie er mal war.
Genau, wir können uns auf das einigen, weil ich rede ja nicht von großen Fehlern. Es sind immer diese kleinen Dinge, ja. Wenn er zwei Sektorbestzeiten hat in der dritten, passiert ihm dann was.
Ja, das stimmt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Kannst du zurückverfolgen, das ist normal. Ja? Es sind immer die kleinen Fehler, es sind vielleicht Flüchtigkeitsfehler, ja, dass er einfach das nicht die ganze Runde perfekt zusammenkriegt. Und auch irgendwann siehst du plötzlich ihn wieder mit dem stehenden Rad im Rennen, wo du dann sagst, was macht er denn jetzt? Ja? Oder dass er die Kurve nicht kriegt, dass er zu weit rausfährt und den Scheitelpunkt verpasst. Solche Fehler sehe ich bei ihm, nichts Gravierendes. Aber das meine ich, das sind vielleicht entweder Konzentration oder halt einfach die Reflexe, die nicht mehr so da sind wie bei einem Jungen.
Gewinnt Kimi Räikkönen nochmal ein Rennen?
Mit Glück schon. Also ich meine, er ist ja nicht weit weg, aber er bräuchte Glück. Aus eigener Kraft kann ich es mir einfach nicht vorstellen, weil irgendwas wird dabei wieder passieren.
Käme für Charles Leclerc Ferrari 2019 zu früh?
Es ist gefährlich für ihn. Auf der anderen Seite bin ich sicher, dass er mit der Aufgabe wachsen wird. Wenn sie ihn gleich von Anfang an als Nummer 2 verpflichten würden, dann wäre der Druck ja weg. Das wäre eigentlich der Weg, den sie gehen müssten, wenn sie ihn nehmen, dass sie ihn nicht praktisch ins Team holen und zeig mal, was du kannst, sondern ihm von Anfang an sagen, du bist eigentlich nur da, um Vettel zu unterstützen. Dann würde ich sagen, dann verbrennen sie ihn nicht. Aber sonst ist ja Ferrari und vor allem die italienische Presse schon knallhart. Also das, ob er das durchstehen wird, ich weiß es nicht. Weil jetzt fährt er natürlich, jetzt lobt ihn jeder, wenn er mit dem Sauber gut fährt. Aber Kritik kriegt er da halt wenig. Ne? Und deswegen, das wäre dann schon hart bei Ferrari.
Aber Marc, da muss ich, glaube ich, so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, wenn er als Nummer 2 zu Ferrari geholt werden würde, dass du zwar völlig recht hast, dass das den Druck so ein bisschen aus dem Kessel nehmen würde für ihn. Aber andererseits besteht dann auch akut die Gefahr, dass du in dieser Nummer-2-Rolle festgenagelt bist, und zwar für ganz viele Jahre. Und dann ist plötzlich deine Karriere halb vorbei und du bist eigentlich immer nur Nummer-2 gewesen. Also ob das so schlau wäre, bin ich mir nicht sicher. Zumindest nicht aus seiner Sicht. Aus Ferraris vielleicht schon.
Ja gut, also ich denke jetzt auch nur für das erste Jahr, dass er einfach, dass er wachsen kann und mit der Aufgabe sich steigern kann, und dann irgendwann wird er ja aus Versehen schon mal schneller fahren als
Vettel. Ja. Was du meinst, ist glaube ich so ein bisschen das Modell Massa Schumacher, oder? Das war einer der Fälle, wo das funktioniert hat eigentlich.
Weißt du, kannst du dich erinnern, als Lewis Hamilton zu McLaren kam, direkt aus der GP2?
Ja.
Und der sollte ja neben Alonso fahren, und dann fuhr er dann schlussendlich um die Weltmeisterschaft. Ich weiß halt nicht, ob der nervenstark ist. Bei McLaren war das vielleicht noch eher möglich in einem englischen Team. Ich habe einfach ein bisschen Respekt vor der italienischen Presse, die halt sofort alles hinterfragen. Und das würde für ihn wohl sehr hart sein. Auf der anderen Seite, wenn er gut fährt, muss er davor ja keine Angst haben.
Bevor wir jetzt gleich zu deinem Weltmeistertipp kommen, vielleicht nochmal so ein paar Themen rund um die Formel 1, wo uns deine Meinung auch brennend interessiert. Der Deutschland Grand Prix steht ja auf der Kippe, also nächstes Jahr, man weiß es nicht genau, vielleicht geht's doch noch nach Hockenheim. Ich persönlich finde ja den Nürburgring nach wie vor schöner, und noch schöner wäre natürlich ein Rennen auf der Nordschleife. Ja, das ist ja so ein bisschen dieser kleingehegte Traum, sicherlich auch jedes Fahrers im Formel 1 Fahrerlager. Wie würdest du ein Formel 1 Grand Prix auf der Nordschleife finden, und siehst du da vielleicht doch noch irgendwie eine kleine Chance, dass es mal möglich sein wird?
So wie die Formel 1 jetzt ist, würden sie 2/3 der Nordschleife vollfahren. Ich kann mich erinnern, als ich mit dem Formel 2 da fuhr, da hatten wir ja Schürzenautos. Da gab es nur noch wenige Kurven, die man anbremsen musste, der Rest ging alles voll. Also das war schon kriminell. Und das hat ja dann irgendwann auch mit einem Rückwärtssalto von Winkelhock geendet. Also das sind mit dem Formel 1 ist für mich das nicht vorstellbar, weil die Autos so dermaßen schnell wären auf dieser Strecke, dass das einfach zu gefährlich ist. Weil einfach jetzt mit diesem Downforce und mit den Kuppen, wo sie abheben, nicht vertretbar, nein. Okay. Obwohl es faszinierend wäre, ja. Mhm. Auf der anderen Seite, ich finde auch die Grand Prix-Strecke am Nürburgring hat ja auch etwas in sich. Also warum man nicht wieder versucht, da hinzugehen? Also wenn ja die Amerikaner, also lieber die Media sowieso, die Garantie übernehmen wollen für den Grand Prix, warum dann Hockenheim, warum nicht auch wieder Nürburgring, dass wir diese Abwechslung wieder hätten?
Welche Strecke gefällt dir persönlich besser?
Fahre ich eigentlich schon den Nürburgring.
Würde ich nämlich auch denken eigentlich, weil da ist ja, also so rein vom Layout her, also wenn ich jetzt Fahrer wäre, würde es mir da mehr Spaß machen zu fahren, also auf dem, in Anführungsstrichen,
neuen Nürburgring. Einfach, es hat einfach mehr drin.
Ja.
Es sind mehrere Kombinationen drin. Von dem her ist er irgendwie ein bisschen interessanter als der Hockenheimring. Und der Hockenheimring hat einfach für mich so den Beigeschmack, dass du neben der Strecke schneller fahren kannst als auf der Strecke. Das hat man jetzt zwar eigentlich recht gut in den Griff bekommen, aber trotzdem ist es immer noch so, dass man halt immer neben der Strecke noch ein bisschen Schwung holen kann.
Ich habe da übrigens, Kevin, ganz aktuelle Infos dazu, weil ich heute die Zeit ein bisschen genutzt habe, um mit Georg Seiler zu sprechen, dem Geschäftsführer vom Hockenheimring. Habe auch gesprochen mit jemandem aus dem Umfeld der Rennstrecken, habe mit Alexander Gerhardt, dem Pressechef des Nürburgrings, telefoniert, um einfach so ein bisschen rauszufinden, ist dieses Thema Formel 1 in Deutschland 2019 tatsächlich so tot, wie wir dachten vor dem Hockenheim Grand Prix dieses Jahr, dass es ist. Ist es nicht. Also tatsächlich ist es so, dass der Nürburgring jetzt endgültig abgesagt hat für 2019, weil man da mit Liberty sich einfach nicht auf Bedingungen einigen konnte, die für den Nürburgring stemmbar gewesen wären, kurzfristig. Langfristig ist die Formel 1 da nach wie vor ein Thema. In Hockenheim ist es tatsächlich so, dass jetzt am Wochenende auch durch den Impuls der wirklich über 70.000 Zuschauer, die man hatte, was ja das beste Ergebnis seit langem war, sich mit Liberty nochmal hingesetzt hat. Auch der Verkehrsminister Scheuer war dabei, wobei man da eingrenzen muss, die Politik wird mit Sicherheit in Deutschland kein Geld für ein Formel 1 Projekt abgeben. Aber zumindest symbolisch war es schon mal wichtig, dass jemand aus der Bundesregierung da auch mit am Tisch gesessen ist. Und da hat man sich wohl ein bisschen angenähert. Also ich glaube, es ist nicht völlig vom Tisch, dass wir auch 2019 einen Grand Prix auf dem Hockenheimring sehen werden. Volle Informationen und volle Story dazu dann morgen oder spätestens am Wochenende auf unseren Webseiten.
Das ist doch auch ein interessantes Thema, Marc, oder? Ich meine, die Formel 1 ist doch ein Prestigeobjekt. Auch das hatten wir hier in der Sendung schon besprochen. Schön, dass wir dich jetzt dabei haben, um da mal deine Meinung zu hören. Muss so ein Land wie Deutschland, Autonation, wird ja immer oft zitiert, da nicht auch ein gesteigertes Interesse haben, dass die Formel 1 kommt?
Müsste man doch meinen, ja. Also, weil die Formel 1 ist jetzt, soll ich sagen, modern, umweltfreundlich, ja, das heißt, sie geht in die richtige Richtung, wie das auch die Regierung will in Deutschland. Wir haben mit Mercedes den erfolgreichsten Konstrukteur drin und wir haben einen deutschen Fahrer, der mit dem Ferrari vielleicht den Titel holen kann. Also, wenn man da nicht versucht, die Formel 1 herzuholen, verstehe ich das nicht. Und ich meine, ich bin jetzt froh, dass es überhaupt Interesse gibt von seitens Hockenheim, weil wichtigste ist ja, egal ob es Nürburgring oder Hockenheim, wichtig ist doch, dass wir einen deutschen Grand Prix haben.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Also ich hoffe, dass sie sich einigen können, weil dann habe ich lieber Hockenheim als Miami. Ja, also da bin ich,
allerdings,
da bin ich ganz ehrlich. 2021, das ist der große Tag, die große Stunde Null der Formel 1, die anstehen wird. Viele Veränderungen könnte es geben. Vielleicht erstmal die Veränderungen, die sich vielleicht viele erhoffen. Porsche in der Formel 1, ein Wunsch, den du auch hast?
Man muss aufpassen. Je mehr Werke in der Formel 1 sind, desto mehr Verlierer gibt es. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich für BMW Rennleiter war mit der DTM. Weil sobald du zu viele Marken drin hast, gibt es auch zu viele Verlierer. Und das ist jetzt schon schwierig. Jetzt haben wir praktisch drei Firmen, die gewinnen können und Honda ist der Verlierer. Kommt jetzt noch eine dazu, da gibt es mindestens zwei Verlierer. Und das ist gefährlich, weil dann verlieren die wieder die Lust und steigen aus. Und von dem her weiß ich nicht, ob das überhaupt so gut wäre. Es wäre natürlich schön, wenn Porsche vom Namen her dabei wäre. Das würde mir gefallen. Aber ich muss davor warnen, dass bei eben so vielen Herstellern dann einfach mehr Verlierer da sind und dann verlieren die auch wieder die Lust und steigen aus.
Christian?
Ja, ich habe eine Frage noch zu einem ganz anderen Thema, Kevin, wenn ich da vielleicht direkt die Brücke schlagen darf. Marc, es sollen ja auch die 18-Zoll-Reifen kommen, also Niederquerschnittsreifen, wo man auch ein bisschen mehr in die Seriennähe geht. Wie siehst du das denn aus der Perspektive des Fahrers? Und was bist du damals gefahren? Also du hast ja da unterschiedliche Reifen gehabt. Ich nehme an, im Tourenwagen war es schon ganz ähnlich. Mit dem Niederquerschnittsreifen im Formel-1-Auto waren es damals natürlich noch ganz andere Reifen. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber wie siehst du das Thema grundsätzlich aus Fahrerperspektive?
Also die 13-Zoll-Felge ist natürlich so, dass die einfach, also der Reifen, der große Reifen beim Formel 1, der übernimmt einen großen Teil der Federung. Das sieht man ja auch immer wieder bei Zeitlupe, wie dieser Reifen arbeitet. Und das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Das sind Dragster-Reifen mehr als Rennreifen. Und die machen die Arbeit der Aufhängung. Ich finde schon lange bitter nötig, dass man wegkommt von diesen Sackkarrenreifen. Kein Straßenauto fährt mehr mit so kleinen Felgen. Und dass die Formel 1 sollte mit der Zeit mitgehen und sollte halt mindestens 18 Zoll Felgen machen, weil einfach dann wären sie wieder up to date. Weil das ist so weit weg von der Serie und alles andere versucht man ja krampfhaft, eben, dass man seriennah oder sagen wir auch für die Serie Erfahrungen sammelt. Ob das jetzt klappt oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber jetzt mit dem Hybrid und mit den Batterien, die sich innerhalb von Sekunden wieder aufladen, ist man ja schon auf einem ganz anderen Level, was auch der Serie hilft. Und ich finde, gerade bei den Reifen, als Reifenhersteller würde ich sagen, entweder macht ihr jetzt gescheite Dimension oder wir machen nicht mehr mit diesen Sackkarrenreifen. Ich sage Sackkarren, weil einfach die sehen für mich so aus.
Wir haben in der RTL-Vorberichterstattung zum großen Preis von Deutschland hat Timo Glock ein Interview mit Sebastian Vettel geführt. Sebastian Vettel hat da gesagt, dass die Formel 1 gar nicht mehr so der Vorreiter für Serienautos ist, wie sie gemacht wird. Siehst du es auch so?
Ich glaube eher, dass es so ist, dass natürlich die Ingenieure, die auch jetzt gerade bei Mercedes war das sicherlich mit dem Hybrid der Fall, dass die Ingenieure natürlich ein neues Betätigungsfeld bekommen und einfach mal voll und mit alle Energie reinstecken können. Sie müssen ja zum Beispiel innerhalb von ein paar Sekunden die Batterien wieder laden. Also wie mache ich das? Das sind ja Aufgaben, die auf der Straße viel einfacher zu lösen sind. Ja, da haben wir viel. Das heißt, die ganze Entwicklung ist sehr komprimiert im Rennsport. Dass man jetzt deswegen nicht ein besseres Straßenauto baut, ich glaube, da sind wir alle gleicher Meinung. Aber für die Ingenieure ist das eine Wahnsinnsschulung, im Rennsport Erfahrung zu sammeln, weil man praktisch zum nächsten Rennen eine neue Lösung braucht. Und deswegen sind die Ingenieure, die im Rennsport tätig sind oder waren, dann Gold wert für die Serie. Also ich glaube, indirekt ist der Einfluss schon da, dass man nicht mehr wie früher sagt, ja, jetzt hat er den schnellsten Rennwagen gebaut, die bauen sicherlich auch die besten Straßenauto. Ich glaube, der Bezug ist nicht mehr da. Aber als Training für die Ingenieure und auch für die Möglichkeiten, die es da gibt, die vielleicht irgendwann dann auch in der Serie Einzug erhalten, ist das schon noch der Fall. Wenn wir überlegen, ich kann mich erinnern, als die Wippenschaltung kam in der Formel 1, das war 89. Heute fahren alle Autos mit Wippenschaltung.
Ja, ich habe noch keinen mit Wippenschaltung. Ich habe noch keinen mit Wippenschaltung. Ich kann mir das nicht leisten. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, also es gibt schon noch Dinge, aber nicht, dass man so direkt übernehmen kann, ist klar. Aber trotzdem, ich finde den Bezug, auch jetzt für einen Reifeningenieur, wenn er einen Niederquerschnittreifen für die Formel 1 entwickelt, ist das einfach näher am Straßenauto dran. Und für den Fahrer im Auto drin, der wird sich sehr schnell dran gewöhnen, dass das Auto halt viel zackiger einlenkt, weil er da weniger Verwindung hat im Reifen. Aber daran gewöhnt man sich sehr schnell.
Zum Thema vom Rennsport auf die Straße, Kevin, habe ich noch eine kleine Hintergrundanekdote, die vielleicht vielen gar nicht bewusst ist. Aber Honda hat das seinerzeit sehr exzessiv betrieben, als die das eigene Werksteam hatten. Die haben nämlich ihre Ingenieure aus der Serie in Zyklen immer wieder ins Formel-1-Team geschickt, einfach damit da das, was Marc beschrieben hat, Hochdruck, Wettbewerbsumfeld mal zu erleben und da auch zu lernen, und haben die auch ganz bewusst in diesem System wieder zurück in die Serienproduktion nach Japan geholt. Also es waren, ich weiß gar nicht mehr, 40, 50 Ingenieure, die da immer rotiert sind sozusagen, einfach um dieses Wettbewerbsumfeld, um Know-how zu erlernen, weil wie Marc ganz richtig sagt, glaube ich, geht es heute nicht mehr darum, dass du ein Getriebe oder eine Batterie oder wie auch immer 1:1 oder auch nur eine Batteriezelle 1:1 irgendwie vom Formel-1-Auto in das Serienauto überträgst, aber das Know-how, das natürlich damit gelernt wird, wie du in sehr, sehr kurzer Zeit große technologische Sprünge machen kannst, das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Und Honda hat das damals ganz systematisch betrieben, war gar nicht so bekannt damals, obwohl die das in der einen oder anderen Pressemappe schon drin hatten. Wäre mir nicht bewusst, dass das heute noch jemand in der gleichen Form betreibt.
Marc, wir haben jemanden, der dir einen schönen Gruß ausrichtet, und zwar Sascha Roos. Ja, tatsächlich hatte ich ja vor, hier die große Reunion zu starten heute in der Sendung, ihn ganz kurz mal auch in die Leitung zu holen. Er schafft es leider nicht, weil er bei Sky Tennis kommentieren muss. Trotzdem, wie ist es dir denn in der ersten Saisonhälfte ganz persönlich ergangen, nicht zu jedem Rennen fahren zu müssen, in Anführungsstrichen? Wie sehr vermisst du die Arbeit fürs deutsche Fernsehen, fürs Fernsehen generell, vielleicht auch mit Sascha zusammen?
Ich muss sagen, dass mir die Auszeit eigentlich ganz gut tut. Hm. Natürlich, wenn du da drin bist, dann ist es einfach normal, du kommst zurück, du hast Jetlag, du steigst nächste Woche wieder in den Flieger und musst wieder Zeit umstellen und so weiter. Irgendwie gewöhnt man sich dran. Das ist so einfach das Normalste der Welt. Aber es ist schon schön, ohne Jetlag zu leben. Also ich denke mal, weil, ja, wenn ich zurückdenke, wie oft ich hier als ich zurückkam, meistens ist es schlimmer, wenn du von der Reise zurückkommst, hast du mehr Jetlag, als wenn du hingehst. Weil du hingehst, bist du unter Druck, du musst ja kommentieren, du musst fit sein, du musst morgens um 8 aufstehen und bist dann an der Strecke und musst reden. Das heißt, du stellst dich sehr schnell um, aber wenn du nach Hause kommst, dann kannst du nachts nicht schlafen und tagsüber bist du todmüde, dann sind die nächsten 3 Tage eigentlich für nichts, ja, da bist du nicht brauchbar. Und ja, das ist schon Lebenskomfort, wenn man das nicht mehr hat.
Was ist eigentlich für dich die perfekte Anzahl an Rennen in einem Formel-1-Kalender?
Ich denke, dass so 15 Rennen ideal wären. So hatten wir es zu meiner Zeit, so 14, 15 Rennen. Und ich denke, dass das alles Sinn macht, dann wird das einzelne Rennen wird wertvoller. Man freut sich, wann ist das nächste Rennen? Ah, muss ich dann schauen. Heute, wenn ich, oder auch jetzt in der Vergangenheit, wenn ich dann manchmal zurückkam und sagt, ah, du bist da. Und dann sage ich, ja, bin jetzt gerade zurückgekommen aus Asien oder weiß ich was. Ah, war da ein Rennen. Das heißt, die einzelnen Rennen gehen unter. Mhm. Ich glaube, die NASCAR hat es vorgemacht, wie man es eben nicht machen soll. Wenn man zu viele Rennen macht, geht das Interesse runter. Das muss etwas Besonderes sein, ein Rennen muss was Spezielles sein. Und das geht verloren, je mehr Rennen man macht.
Dann vielleicht noch eine Frage, die Mark Webber auch aufgeworfen hat. Dieses Thema Fannähe. Wie nah kommt ein Fan an die Formel 1 ran? Ich war in Ungarn. Und da gab es dann diesen Public Pit Walk und das war ganz nett. Es war zwar schlecht organisiert, aber es war ganz nett. Trotzdem hatte man nie wirklich das Gefühl, da kommt man an die Fahrer ran. Ich weiß das und ich weiß das auch einzuschätzen, aber ich habe super viele enttäuschte Gesichter gesehen. Ich habe super viele enttäuschte Kinder gesehen, die wirklich diese Hoffnung hatten. Heute sehe ich meinen Lieblingsfahrer. Mark Webber sagt, die Fans kommen noch zu nah ran an die Fahrer, zu nah an die Formel 1. Ich persönlich sage, das stimmt nicht. Man kommt eigentlich nach wie vor überhaupt nicht an sie ran. Wie würdest du das bewerten? Kommt man als Fan nah genug ran? Kommt man zu nah ran? Muss man näher rankommen? Muss sich die Formel 1 tatsächlich noch mehr öffnen?
Also es gab, gut, man kann immer von den alten Zeiten reden, aber die alten Zeiten waren zum Beispiel so, dass wir in Monza, da waren Gitter, wo die Leute ins Fahrerlager, ins Paddock reinschauen konnten, ja. Und dann haben die dann gerufen und manchmal ist auch so ein Villeneuve da hingegangen und hat dann am Gitter ein paar Autogramme unterschrieben. Heute ist das alles abgedeckt. Ja, also das heißt, wir wohnen in einem Käfig in der Formel 1 und wir sind alle abgeschottet nach außen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Schon allein den Fahrer zu sehen oder halt ein Foto zu schießen durch das Gitter ist ja schon etwas Persönliches. Und das einzig Positive, was ich im Moment sehe, ist, dass sie am Donnerstag ja immer in der Boxenstraße Autogramme schreiben. Ja. Das ist sicherlich ein Highlight, nur wer kann natürlich am Donnerstag dahin, das ist dann die andere Frage.
Es waren super viele da. In Ungarn war es brutal voll. Es war halt nicht gut gemacht, aber das lag am Veranstalter.
Ja, okay, das ist dann das nächste Problem, oder? Das zu organisieren. Wenn es halt zu viele werden, dann kann man es nicht mehr richtig unter Kontrolle bringen.
Das stimmt.
Aber ich muss halt sagen, wenn zu viele Fans da sind, dann irgendwann kann man es nicht mehr meistern, ja? Und ich weiß auch keine optimale Lösung. Ich habe jetzt auch gesehen, dass in der DTM das Problem ja auch existiert. Die Fahrer sind auch versteckt in den Motorhomes, die kommen ja auch nicht mehr raus. Also das war früher auch anders. Früher, wenn du ein Fahrerlagerticket gekauft hast, hast du auch mit dem Fahrer vielleicht mal sprechen können. Das passiert der DTM auch nicht mehr. Also das entwickelt sich auch in die Richtung. Vielleicht einfach, weil es zu viele gibt, die sich sowas leisten können.
Ja, das stimmt. Dann am Wochenende gab es ja auch den sensationellen Sieg von Mick Schumacher in Spa. Wo, wenn nicht in Spa? Wo, wenn nicht bei abtrocknender Strecke? Wo, wenn nicht in Eau Rouge mehrmals zu überholen? Dort, wo auch sein Vater den ersten Formel-1-Sieg eingefahren hat. Nun labt der Deutsche immer noch nach dem Namen Schumacher. Das ist ja tatsächlich so. Beobachtest du die Entwicklung von Mick Schumacher in der Formel 3? Und nächstes Jahr ist er ja, glaube ich, sogar im Rahmenprogramm der Formel 1, wenn er denn Formel 3 fährt. Also er kommt peu à peu näher. Siehst du Mick Schumacher innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahre in Formel 1-Auto fahren?
Ja, ich hoffe, dass man ihm genug Zeit gibt. Der arme Kerl ist ja von Anfang an unter Druck gewesen. Als er da in der Formel 4 fuhr, war er schon mehr unter Druck als andere, die Formel 2 fahren. Ja? Also das ist schon hart für ihn, sich da zurechtzufinden. Auch wenn er sicherlich mit diesem Druck aufgewachsen ist und stärker wird. Aber deswegen, das Problem ist, wenn er in die Formel 1 kommt, wird man von ihm Wunder erwarten. Und ich hoffe einfach, dass man ihm genug Zeit lässt, bevor man ihn in Formel 1 setzt. und wenn, dann hoffentlich auch in ein gutes Auto, wo er dann die Möglichkeit hat, gut auszusehen, weil die Gefahr, dass man zu viel erwartet von ihm, ist riesengroß.
Ich mache mal einen gewagten Tipp, jetzt mache ich ihn nochmal öffentlich hier und mal sehen, ob du mir widersprichst. Ich sage, Porsche kommt 2021 mit einem Werksteam in die Formel 1 und Mick Schumacher wird ein Cockpit haben.
Marketingmäßig wäre das natürlich sensationell, ja. Wenn Porsche kommt, wie gesagt, dann freue ich mich. Auch mit dem Vorbehalt, den ich vorher gesagt habe. Und wenn der Mick mit dem Werksteam in die Formel 1 einsteigt, halte ich es nicht für gut.
Mal sehen.
Er sollte in einem Team wie Force India oder irgendwas sich entwickeln können.
Okay. Christian, hast du noch eine Frage? Sonst kommen wir zu den Tipps.
Nee, wir können eigentlich direkt zu den Tipps gehen. Ich habe schon noch eine Frage, aber die stelle ich, glaube ich, hinterher, Marc.
Okay. Marc, wer wird Formel 1 Weltmeister? Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton?
Ich habe einfach das Gefühl, Vettel ist jetzt an der Reihe. Aber das ist nur ein Gefühl. Begründen kann ich es eigentlich nicht.
Wird Williams nächstes Jahr noch in der Formel 1 sein?
Ja, Williams wird bleiben. Die werden sich wahrscheinlich gewaltig umstrukturieren müssen. Aber ich denke, die bleiben.
Fernando Alonso nächstes Jahr auch noch?
Nee, der wird Indy fahren.
Okay, das waren meine Tippfragen, die ich stellen wollte. Christian, dann bitte.
Ja, willst du nicht erst abschließen?
Ach so, du meinst hinterher. Ah, auf, dieser Christian immer voll. Okay, vielen Dank. Mensch, Marc, wir haben dich jetzt viel länger hier gehalten, als eigentlich geplant war. Wir danken dir aber sehr herzlich dafür. Es war unfassbar interessant. Ich find's immer wieder spannend, wenn du bei uns in der Sendung bist und wir von dir deine Meinung hören können. Bleib gesund und wir hören uns hoffentlich hier bald wieder.
Okay, danke. Hat Spaß gemacht.
Uns auch. Danke. Das war Marc Surer hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Das war das große Sommerinterview hier mit Marc Surer, dem ehemaligen Experten von Sky. Natürlich auch der, wie habe ich ihn genannt, den Klassenlehrer von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Ist das okay für dich, Christian, dass ich ihn so genannt habe? Weil im Endeffekt vergibt er ja die wichtigsten Noten, wenn man so will.
Im Grunde genommen ja, und wir hatten das unsere Fahrernoten ja auch mal tatsächlich Schulnoten genannt am Anfang. Da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote einstreuen. Wir haben das dann wieder fallen gelassen, das Schulnotensystem, weil wir hatten auch mal Norbert Haug dafür vorgesehen, dass er diese Notenvergabe macht. Aber der Herr Haug hat mir dann gesagt, er will nicht oberlehrerhaft auftreten. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, dass wir uns von Schulnoten auf Fahrernoten einigen und so ein bisschen das Lehrerhafte da rausnehmen.
Okay, gut. Dann behalte ich das aber für diesen Moment einfach mal bei. Ja, wir meinen es ja sympathisch und nett. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, Ole. Ich glaube, wir haben auch als Fans, kann man einfach sagen, ich lerne jedes Mal, wenn wir Marc Surer hier eine Sendung haben, jede Menge. Und ich vermisse ihn nach wie vor im Fernsehen.
Ja, definitiv. Also es fehlt, es fehlt einfach. Man ist es einfach so gewohnt, man darf das nicht vergessen. Es waren jetzt, glaube ich, 20 Jahre eigentlich.
Hockenheim 96 war der erste Grand Prix, den DF1 gemacht hat.
Über 20 Jahre mit Marc Surer. Davor hat er ja sogar noch beim schweizerischen Fernsehen kommentiert, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist schon eine lange Zeit, und da muss man sich erstmal so ein bisschen umgewöhnen, dass man jetzt nicht mehr diesen sympathischen schweizerischen Akzent hört. Ich meine, klar, F1 TV ist natürlich eine Alternative mit dem englischen Kommentar, aber ich sage es ganz ehrlich, würden da Sascha Roos und Marc Surer kommentieren, ich würde mir wahrscheinlich dann doch eher das anhören.
Wir dürfen gespannt sein, ob sich in Sachen F1-TV noch was tut. Vielleicht, wenn wir Sascha Roos ja auch mal wieder bald in der Sendung haben. Und auch mal, wie ihr das gerne wollt, auch neue Gäste und euch natürlich. Bald haben wir eine Live-Ausgabe. Dafür behaltet ihr am besten unsere Social-Media-Accounts im Auge, unsere Starting Grid Facebook-Seite. Die könnt ihr sehr gerne liken, den Daumen hoch geben und dort gerne auch mit uns diskutieren. Auch in unserer Facebook-Gruppe, wie ihr da reinkommt, das erzählt euch Ole gleich in seinen letzten Worten. Und uns bei Twitter könnt ihr auch folgen. Christian findet ihr unter @mst_christian_n. Meine Wenigkeit Kevin Scheuren unter @ks_0811 und Ole Waschkau unter @mikeweiß, MikeVice. Und nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder eine Ausgabe geben. Zu welchem Thema? Das werdet ihr dann erfahren. Das wird eine kleine Überraschung sein. Und ja, wir haben noch einiges weiteres Schönes, nicht nur für die Sommerpause, sondern auch für später im Hinterkopf. Sachen, die wir machen werden. Wenn ihr mal eine Idee habt, was wir mal machen sollten, vielleicht auch einen Gastwunsch habt, was Realistisches, dann gerne auch in die Kommentare schreiben. Ja, und mir bleibt eigentlich noch eins zu sagen. Vielen Dank, Christian Nimmervoll.
Bitte gerne.
Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bin raus, wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder hier auf meinsportradio.de. Rezensiert uns bei iTunes gerne mit 5 Sternen. Auf jeden Fall Feedback, Feedback, Feedback. Wir wollen wissen, was machen wir gut, was machen wir nicht so gut. Und ja, das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, es hat mich gefreut, dabei zu sein. Es hat mich gefreut, dass Marc mal wieder da war und dass wir natürlich euch auch die Sommerpause so ein bisschen versüßen konnten, dass wir quasi nahtlos anknüpfen. Ja? Also mehr oder weniger. Und ihr quasi nicht alleine aus dem Haus gehen müsst, sage ich mal. Das ist, glaube ich, eine super Sache. War, glaube ich, auch ein sehr aufschlussreiches und lockeres, interessantes Sommerinterview mit Marc Sura. Und kommt in unsere Facebook-Gruppe. Ist eine geschlossene Gruppe. Aber wir sind quasi wie den Junior Wild. Wir lassen einfach jeden rein. Und da könnt ihr natürlich über diese Ausgabe diskutieren. Ihr könnt auch über andere Themen diskutieren, über die Rennen, über Lewis Hamilton, über Sebastian Vettel was euch sonst so auf dem Herzen liegt. Für die Sommerpause planen wir, wie gesagt, noch einige Sachen. Unter anderem haben wir mal grob geplant, so ein Live-Kommentar oder sagen wir mal einen Kommentar zu einem Rennen, zu einem klassischen Rennen zu machen, was es auf F1-TV gibt. Da könnt ihr euch ja mal Gedanken machen, was da für euch interessant wäre. Da werden wir sicherlich noch eine kleine Auswahl dann treffen. Das ist aber auch geplant für die Sommerpause noch einige andere Sachen. Also ihr werdet gut versorgt. Es gibt quasi keine Sommerpause bei uns. Und deswegen hören wir uns auch schon sehr bald hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.